Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Guten Abend. Zwei Flugzeuge waren heute unterwegs über der Ukraine und über Russland. Das allein ist erstmal noch keine besondere Nachricht. Zu einer Nachricht wurden die beiden Flüge aber durch die Passagiere an Bord. Sie waren die Hauptfiguren eines Gefangenenaustausches zwischen den beiden Ländern. Über die Hintergründe und auch die Folgen etwa für den Konflikt in der Ostukraine berichten wir gleich hier in dieser Sendung. Außerdem geht es um die neuen Schritte im Atomkonflikt zwischen den USA und dem Iran und um die Klimavorschläge der CSU. Im Hintergrund, im Anschluss an diese Sendung, das Thema im Fadenkreuz Brasilien, Bolsonaro und das Waffenrecht. Ja, während heute Mittag in Moskau ein ukrainisches Flugzeug landete, kam in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eine Maschine aus Russland an, begrüßt mit Fahnen und Blumen und unter anderem auch von Präsident Volodymyr Zelensky. Russland und die Ukraine haben Gefangene ausgetauscht und ja, möglicherweise bereitet das den Weg für ein besseres Verhältnis der beiden Länder, trotz aller Kritik aus Europa. Florian Kellermann berichtet.
Genau 35 Personen haben beide Seiten heute ausgetauscht. Auf der Liste der freigelassenen Ukrainer stehen zunächst die Seeleute, die Russland im vergangenen Jahr im Schwarzen Meer festgesetzt hat. Außerdem kommen Ukrainer frei, die in rechtsstaatlich fragwürdigen Prozessen in Russland verurteilt wurden. Unter ihnen der Regisseur Oleg Sentsov. Für ihn hatten sich unter anderem das EU-Parlament, die OSZE und Filmemacher auf der ganzen Welt eingesetzt. Nach seiner Ankunft in Kiew sagte Sentsov: Wir sind alle sehr froh, wieder in der Heimat zu sein. Wir sagen denen Danke, die sich die ganzen Jahre über für uns und unsere Familien eingesetzt haben, die unsere Freilassung erreicht haben. Ich hoffe, dass auch die anderen Gefangenen bald freikommen. Aber unser Kampf ist damit nicht zu Ende. Bis zum Sieg ist es noch ein weiter Weg. Unter den befreiten Ukrainern ist auch der Journalist Roman Suschenko, der bei einem Freundschaftsbesuch in Russland festgenommen worden war. Auf der anderen Seite ließ die Ukraine den Journalisten Kirill Wyschinski frei. Sie hatte ihm vorgeworfen, durch prorussische Propaganda Staatsverrat begangen zu haben. Die meisten der von der Ukraine ausgetauschten Personen kämpften im Donezbecken auf der Seite der sogenannten Separatisten. So auch Volodymyr Zemach, der als möglicher Zeuge in einem internationalen Strafprozess gilt. Zemach soll die Rakete gefunden haben, die im Juli 2014 über der Ostukraine eine Passagiermaschine traf. Die Rakete vom Typ Bug wurde mutmaßlich von einer russischen Armeeeinheit abgeschossen. Das stellte ein internationales Ermittlerteam in den Niederlanden fest. Im ganzen Land gab es Demonstrationen gegen Zemachs Freilassung. In Kharkiv sagte der Bürgerrechtler Volodymyr Chystilin: Diese Entscheidung kam überraschend und ist besorgniserregend. Dieses Zugeständnis an Russland war zu groß. Die Regierenden haben hier eine rote Linie überschritten. Protest kam auch aus den Niederlanden. Der oberste Staatsanwalt des Landes hatte die Ukraine ausdrücklich gebeten, Zemach nicht an Russland zu übergeben. Die meisten der 298 Insassen des abgeschossenen Flugzeugs waren Niederländer. Der neue ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wertete den Gefangenenaustausch dennoch als großen Erfolg. Er hatte ihn im Wahlkampf ausdrücklich versprochen. Nun sagte er: Das war der erste Schritt. Wir werden weiter verhandeln, um alle unsere Gefangenen zu befreien. Dann werden wir über die Entflechtung der Armeen an der Frontlinie sprechen, in zwei Etappen und über einen echten Waffenstillstand. Dann kommt die schwierigste Etappe. Wir wollen nicht nur unsere Gefangenen, sondern auch unsere Gebiete zurückholen. Zelensky hatte stets unterstrichen, dass nicht nur das Donezbecken, sondern auch die von Russland annektierte Halbinsel Krim zum ukrainischen Staatsgebiet gehört. Der ukrainische Präsident bestätigte, dass er mit verschiedenen Regierungschefs aus der Europäischen Union über den Austausch gesprochen habe, insbesondere über die Personalie Volodymyr Zemach. Doch ohne dessen Freilassung hätte Russland den gesamten Austausch platzen lassen, so Zelensky. Russland kommentierte die Ereignisse zurückhaltend. Wir sind froh, dass die russischen Staatsbürger nach Hause zurückgekehrt sind, erklärte Dmitri Pieskow, Sprecher des russischen Präsidenten.
Der Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland. Und wir haben es gerade im Beitrag von Florian Kellermann gehört. Einer der ausgetauschten Gefangenen ist Wolodymyr Semach, eine wichtige Figur beim Abschuss des Passagierfluges MH17. Niederländische Ermittler, die an dem Fall arbeiten, bedauern die Freilassung, wie Ludger Katzimerzog berichtet.
Es sei bedauerlich, dass Wladimir Semach auf Druck Russlands die Ukraine verlassen habe, schreibt Außenminister Blok in einem Brief an die Abgeordneten des Den Haager Parlaments. Niederländische Ermittler, so Blok, hätten den ehemaligen Rebellenchef aber vor seinem Abflug nach Moskau noch verhören können. Ob das neue Erkenntnisse geliefert hat, ließ der Minister offen. Für das internationale Ermittlerteam ist der Ukrainer sowohl Kronzeuge als auch Verdächtiger. Er war Kommandant einer Luftabwehreinheit der prorussischen Separatisten und im Juli 2014 in der Nähe des Ortes stationiert, von dem aus die MH17 abgeschossen wurde. Ende Juni hatten Mitarbeiter des Geheimdienstes Semach in seinem Wohnort östlich von Donetsk festgenommen. In der vergangenen Woche hatten 40 EU-Parlamentarier die ukrainische Regierung schriftlich aufgefordert, den ehemaligen Kommandeur nicht auszuliefern. Laut Medienberichten soll Russland aber darauf gedrängt haben, dass der 58-Jährige Teil des Gefangenenaustauschs ist.
Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Es ist ein ständiges Spiel aus Aktion und Reaktion, wobei inzwischen längst nicht mehr so ganz klar ist, was am Anfang dieser Reaktionskette stand im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Präsident Trump hatte das Atomabkommen ja schon aufgekündigt mit dem Argument, dass es im Kern fehlerhaft sei und nicht ausreiche, um eine iranische Atombombe zu verhindern. Doch seit dieser Aufkündigung hat sich die Lage deutlich zugespitzt. In mehreren Schritten hat der Iran erklärt, sich nicht mehr an Auflagen aus dem Atomabkommen zu halten. Der vorerst letzte Schritt kam heute. So sollen neue Zentrifugen zur Urananreicherung eingesetzt werden, wie Katrin Kleinbram berichtet.
Der Iran könne sein radioaktives Uran mit den moderneren Zentrifugen auf bis zu 20% anreichern, so der Sprecher der Atomorganisation des Landes, Behrouz Kamalvandi. Er betonte aber auch:
Wir brauchen derzeit gar keine Anreicherung auf 20%.
Dennoch machte Kamalvandi klar, dass man das vielleicht in der Zukunft brauche. Ein Anreicherungsgrad von 20% gilt unter Experten als kritische Marke auf dem Weg zu einer Atomwaffe. Wobei man wissen muss, die Anreicherung wird mit steigendem Grad leichter. Der Sprung von 20% bis zu den 90%, die es für atomwaffenfähiges Uran braucht, ist ein kleiner. Die Internationale Atomenergiebehörde erklärte vergangene Woche, der Iran sei inzwischen bei einem Anreicherungsgrad von 4,5%. Damit hat er den Atomvertrag verletzt. Hier sind nur 3,67% vereinbart. Außerdem übersprang der Iran den maximalen Vorrat angereicherten Materials von 300 Kilogramm. Bei alledem war es dem Iran heute aber auch wichtig zu betonen, dass man sich weiterhin von der Internationalen Atomenergiebehörde kontrollieren lasse. Auch das ist ein zentraler Punkt des Abkommens. Sprecher Kamalvandi.
Die IAEA hat über die ersten beiden Maßnahmen berichtet und sie wird auch über diesen dritten Schritt im Bereich Forschung und Entwicklung berichten.
Überhaupt macht die iranische Führung immer wieder deutlich, sämtliche Überschreitungen ließen sich schnell wieder rückgängig machen. Man könne jederzeit zu den Vereinbarungen des Atomabkommens zurückkehren. Voraussetzung allerdings, die Europäer schaffen es, die US-Sanktionen zu umgehen, die dem Iran den Export von Öl verbieten, die Haupteinnahmequelle des Landes. Der Tauschmechanismus INSTEX zeigt bisher kaum Wirkung und die iranische Wirtschaft liegt ziemlich am Boden. Mit den schrittweisen Übertretungen will der Iran den Druck auf die EU erhöhen. Unter anderem ist ein Kredit in Höhe von bis zu 15 Milliarden US-Dollar im Gespräch. Der Iran gibt nun eine weitere Deadline vor, 2 Monate. Dann soll die 4. Stufe der Eskalationen kommen. Der Sprecher der iranischen Atomorganisation Kamalvandi gibt den Europäern noch eine Warnung mit auf den Weg.
Die Situation wird schärfer. Europa muss klar sein, dass die Zeit abläuft. Wenn sie etwas tun wollen, dann so früh wie möglich.
Der Iran will schnellere Zentrifugen für die Urananreicherung einsetzen. Der Beitrag war das von Katrin Kleinbram. 18.19 Uhr ist es. Der chinesische Markt hat eine enorme Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Um das klarzumachen, da reicht schon der Blick auf die Delegation, die Angela Merkel auf ihrem Staatsbesuch begleitet hat. Wirtschaftsvertreter haben dann auch neue Vereinbarungen in der Luftfahrttechnik, der Energiebranche oder zur Elektromobilität unterzeichnet. Aber auch über die Bürgerproteste in Chinas Sonderverwaltungszone Hongkong sollte gesprochen werden. Das hatten viele im Vorfeld gefordert. Mit einem Besuch in der Millionenstadt Wuhan ist Merkels China-Reise heute zu Ende gegangen. Axel Dorloff.
Klimaschutz, globaler Handel, Freiheit der Seewege. Im Gespräch mit Studierenden der Huazhong-Universität in Wuhan hat Bundeskanzlerin Merkel an China appelliert, internationale Verantwortung zu übernehmen. Als ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen habe China eine besondere Rolle und müsse deshalb auf friedliche Lösungen hinwirken. Außerdem werde es irgendwann die Diskussion geben müssen, ob China weiter als Entwicklungsland eingestuft werden könne, wenn es technologisch in vielen Bereichen bereits führend sei, so Merkel weiter. Gestern war Merkel in Peking mit Chinas Ministerpräsident Li Keqiang und Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammengetroffen. Zentrale Themen waren dabei die Unruhen in Hongkong und der Handelsstreit zwischen China und den USA. Sie hoffe, dass dieser Handelskonflikt bald beendet werden könne, auch weil er der Weltwirtschaft insgesamt schade, sagte Merkel. Bezüglich Hongkong hat sich die Kanzlerin in Peking diplomatisch, aber sehr eindeutig ausgedrückt. Recht und Freiheit müssten in Hongkong gewährleistet und die Probleme im Dialog und ohne Gewalt gelöst werden. Chinas Regierungschef Li entgegnete, man werde alles tun, um das, Zitat, Chaos in Hongkong im Einklang mit dem Gesetz zu beenden. Er ist damit der höchste Regierungsvertreter Chinas, der sich bislang zu den Protesten in Hongkong geäußert hat. Auf ihrem 12. China-Besuch wird Merkel von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Deutsche Unternehmen haben dabei in Peking 11 Kooperationsabkommen unterzeichnet.
Informationen von Axel Dorloff mit einem Rückblick auf die China-Reise von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und ja, wenn Angela Merkel dann zurück ist in Kürze in Berlin, dann stehen auch wieder die innenpolitischen Themen auf der Tagesordnung. Ganz vorne dabei der Klimaschutz. Bis zum 20. September will die Regierungskoalition ein Klimaschutzpaket auf den Weg bringen. Und deshalb positionieren sich alle Parteien schon mal mit ihren Vorschlägen. 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr, Prämie für E-Autos, CO2-Steuer oder doch eher Emissionshandel. Heute hat die CSU auf einer Vorstandsklausur ihre Vorschläge formuliert. Aus Bayern, Nikolaus Neumeier.
Der Klimaschutz hat die CSU erfasst. Dass etwas getan werden muss, bestreitet niemand in der Führung. Und so entdeckte Alexander Dobrindt, der Chef der Bundestagsabgeordneten, eine Harmonie, die es trotz Skepsis so lange nicht gegeben hat.
Man sieht einfach hier, die CSU hat dieses Thema aktiv angenommen. Die CSU hat dieses Thema in den letzten Monaten auch ganz stark vorangetrieben. Wir haben die öffentliche Debatte damit bestimmt. Und die Partei, das sieht man hier, steht hinter diesem Klimaschutzkonzept, wie wir es vorbereitet haben.
Am Ende der zweitägigen Klimaklausur stimmt darum auch der Parteivorstand dem Klimakonzept von Parteichef Söder ohne Gegenstimme zu. Wir sind überzeugt und nicht getrieben, sagte Söder zum Abschluss der Klausurtagung.
Wir leisten mit dem, was wir heute machen, ein Angebot. Ein Angebot an aktive Klimaschützer, die Lebenssituation zu verbessern. Ein Angebot an junge Menschen, zu zeigen, dass wir ihre Anliegen auf Augenhöhe annehmen.
Söder grenzte sich damit auch von den Grünen ab. Denen warf er vor, keine intellektuell ausgereiften Vorschläge mehr zu machen.
Die Grünen schlagen Einzelmaßnahmen vor, zum Teil aus der 70er, 80er Jahre Klamottenkiste.
Die CSU will vor allem durch steuerliche Anreize mehr Klimaschutz erreichen. Der CO2-Ausstoß soll durch eine Modernisierung von Haushaltsgeräten und Heizungen, aber auch durch einen Handel mit CO2-Zertifikaten reduziert werden. Eine Steuer lehnt CSU-Chef Söder ab.
Also die Experten sagen, dass CO2-Bepreisung notwendig ist und nicht die Steuer unbedingt. Sie sagen, dass mit Zertifikatehandel der wesentlich größere Effekt ist. Mit einem Zertifikat begrenzt sich automatisch die Menge an CO2. Mit einer CO2-Steuer erreiche ich nur eine höhere Einnahmesituation des Staates, mehr nicht.
Das gefällt auch Thomas Kreuzer. Der Chef der Landtagsfraktion steht für eine Politik, die vor allem die Wirtschaft nicht beschädigen will. Die Exportnation Deutschland dürfe nicht hinter die USA oder China zurückfallen, mahnt Kreuzer.
Klimaschutz ist Aufgabe des ganzen Landes und umgesetzt werden kann natürlich nur, was machbar ist. Das ist vollkommen klar. Wir wollen etwas tun, wir wollen vorankommen, aber wir wollen natürlich nicht unser Land deindustrialisieren.
Dass das Ganze teuer wird, weiß die CSU, doch Parteichef Söder will sich bewusst nicht auf konkrete Milliardensummen festlegen lassen. Es gehe schließlich auch um ein Jahre andauerndes Projekt.
Aber das ist ein großes Milliardenprojekt, allein auf die nächsten 10 Jahre gerechnet. Eines der größten Investitionsprojekte überhaupt. Da muss man mit vielen Milliarden rechnen. Am Ende kommt nur die Frage, was man sich traut, beziehungsweise was man machen will. Eine jetzige Zahl anzugeben, ist aus meiner Sicht nicht seriös, aber das sind schon zig Milliarden, die da anstehen werden.
Im Konzept findet sich auch die Forderung des Berliner Landesgruppenchefs Alexander Dobrindt nach höheren Ticketpreisen für Billigflieger. Vor einer Woche hatte es dazu intern noch kritische Stimmen gegeben. Jetzt heißt es, Dumpingflieger werde man nicht auf Dauer haben können.
Das heißt, auf der einen Seite die Mehrwertsteuer senken bei der Bahn, auf der anderen Seite für faire Preise sorgen im Luftverkehr. Ja, und 9-Euro-Tickets, die da beispielsweise angeboten werden, aus meiner Sicht ist das weder marktwirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll. Und deswegen muss man auch darüber reden, wie kann man das beeinflussen, dass es zu einer nachhaltigen Preisgestaltung kommt.
Dobrindt zeigte sich auch sicher, dass das Bundeskabinett am 20.09. einen derartigen Vorschlag aufgreifen werde.
Nikolaus Neumeier über die Klimavorschläge der CSU. Und ein weiterer Vorschlag wurde heute von der Umweltministerin eingebracht. Svenja Schulze von der SPD hat dabei Ölheizungen im Blick.
In den nächsten 10 Jahren will Umweltministerin Schulze alte Ölheizungen auch mit staatlicher Förderung noch umrüsten. Danach sollen aber keine neuen Ölheizungen mehr zugelassen werden. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung fordert die SPD-Politikerin einen Mix aus Verboten und Anreizen, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen. Für ein kurzfristiges Verbot neuer Ölheizungen sind die Grünen. Sie fordern ein Förderprogramm für moderne Heizungen mit Sonnenwärme, Wärmepumpe oder Holz. Die CSU hat heute ihr Klimakonzept verabschiedet. Sie möchte Klimaschutzmaßnahmen grundsätzlich bis maximal 10.000 Euro steuerlich begünstigen. Beispielsweise auch den Austausch alter Heizungsanlagen. Die CDU hatte schon früher eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen ins Spiel gebracht. Schätzungen zufolge gibt es landesweit zwischen 5 und 6 Millionen Ölheizungen, vor allem in Einfamilienhäusern im ländlichen Raum.
Informationen von Uli Haug. Die flächendeckenden Waldbrände im Amazonasgebiet haben aus Sicht vieler vor allem eins vor Augen geführt, nämlich wie extrem der Raubbau an der Natur von Menschen betrieben wird. Die dramatischsten Worte hat wahrscheinlich Frankreichs Präsident Macron gewählt, als er auf Twitter geschrieben hat: Unser Haus brennt. Und nun soll das Haus nicht nur gelöscht werden, sondern, um im Bild zu bleiben, es soll vor allem auch eine bessere Sicherheitstechnik eingebaut werden. Vertreter aus mehreren betroffenen Ländern der Region haben sich jetzt getroffen, um über einen besseren Schutz des tropischen Regenwaldes zu beraten. Ivo Maruschek berichtet.
Die Staaten im Amazonasgebiet wollen beim Schutz des Regenwalds enger zusammenarbeiten. So haben sie es im Pakt von Leticia versprochen, den die Präsidenten in der kleinen kolumbianischen Grenzstadt mitten im Urwald unterzeichnet haben. Das heißt, dass sie zum Beispiel Wetterdaten austauschen und ebenso Informationen über Abholzungen und über illegale Bergbauaktivitäten. Auch ein gemeinsames Satellitensystem zur Überwachung von Waldbränden wurde vereinbart. Dieses Treffen räumt dem Amazonasgebiet in unseren Ländern Vorrang ein und es zeigt auch der Welt, dass es für uns Vorrang hat, sagte der Gastgeber, Kolumbiens Präsident Iván Duque. Doch auch diese Versprechen können nicht überdecken, dass Kolumbien und sein Nachbar Peru völlig andere Vorstellungen vom Schutz des Regenwalds haben als etwa Brasilien unter dem Rechtsaußenpräsidenten Jair Bolsonaro. Der ließ sich per Video zum Gipfel in Leticia schalten. Doch das Einzige, was er zum Schutz des Tropenwalds zu sagen hatte, ist und bleibt, dass er sich von niemandem hineinreden lässt. Die Botschaft, die wir weltweit verbreiten wollen, ist vor allem, dass unsere Souveränität nicht verhandelbar ist und dass wir unsere Reichtümer nachhaltig ausbeuten werden mit unseren Ressourcen und der Politik, die jeder von uns ausüben kann. Bolsonaro erklärte, seine linken Vorgängerregierungen seien letztlich schuld an allen Problemen, auch an der Situation in den Wäldern. Und er schoss noch einmal gegen seinen aktuellen Lieblingsfeind Emmanuel Macron, den Präsidenten von Frankreich. Der mische sich nur deswegen in die Umweltpolitik ein, um sich letztlich die Reichtümer des Amazonasgebiets unter den Nagel zu reißen, so die Weltsicht Bolsonaros. Die Anspielungen auf die linken Regierungen konnte wiederum Boliviens linker Präsident Evo Morales nicht auf sich sitzen lassen. Er antwortete, für ihn sei der Kapitalismus an allem schuld, auch an den Bränden. Der Kapitalismus ist weiter das Hauptproblem, das unsere Mutter Erde gefährdet, weil er einen hemmungslosen Konsum und die Produktion von Gütern propagiert, die allein dem Profit dienen. Dabei hatte er selbst aus wirtschaftlichen Gründen Brandrodungen per Dekret erlaubt, um die Viehhalter seines Landes zu unterstützen, damit sie mehr Fleisch exportieren können. Die ideologischen Gräben quer durch Südamerika sind also so tief wie eh und je. Daran haben auch die verheerenden Brände im Amazonasgebiet nichts geändert. Für die einzige Überraschung bei diesem Gipfeltreffen sorgte Lenin Moreno, der Präsident von Ecuador. Er nutzte seine Redezeit für ein Ständchen und gab ein Lied des katalanischen Liedermachers Joan Manuel Serrat zum Besten, in dem dieser die Zerstörung der Umwelt anprangert. Es war wohl der einzige Redebeitrag bei diesem Gipfel, dem keiner widersprach.
Die Eindrücke von Ivo Marušík. Und um den Umweltschutz ging es auch beim Besuch von Papst Franziskus in Madagaskar, zweite Station auf seiner Afrika-Reise. Und er machte jetzt deutlich, dass er sich gerade von den Bischöfen mehr Einsatz für Benachteiligte und für die Umwelt wünscht. Informationen von Jörg Seiselberg.
Es ist ein kleiner Markt am Rande des Zentrums von Antananarivo, der Hauptstadt Madagaskars. Ralaiwao hilft hier beim Verkauf von Gemüse. Gerne wäre der 23-Jährige, der im Hauptberuf als Sicherheitsmann in einer Schule arbeitet, bei einer der öffentlichen Veranstaltungen mit dem Papst in diesen Tagen dabei. Ich hätte Lust, ihn zu erleben, aber wegen der Arbeit kann ich nicht hin. Ich arbeite hier auf dem Markt, weil ich nicht ausreichend verdiene, um meine Miete zu bezahlen. Deswegen muss ich auch andere kleine Arbeiten machen. Ralaiwao ist einer von vielen in Madagaskar, einem der 10 ärmsten Länder der Welt, die täglich ums Überleben kämpfen. Heute Vormittag hat Papst Franziskus indirekt auch über Ralaiwao geredet und darüber, wie seine Zukunft aussehen könnte, sozial gerechter und ökologischer. Der Papst appellierte in seiner Ansprache während seines Besuchs bei Madagaskars Präsident Rajoelina, auf ein Entwicklungsmodell zu setzen, das ökologischen Schutz und Kampf gegen Armut verbindet. Es dürfe nicht sein, so der Papst in seiner sehr politischen Rede, dass Umweltschutz und soziale Sicherheit gegeneinander ausgespielt würden. Es sind ganzheitliche Lösungen zu suchen, welche die Wechselwirkungen berücksichtigen. Es gibt nicht zwei Krisen nebeneinander, eine der Umwelt und eine der Gesellschaft, sondern eine einzige und komplexe sozioökologische Krise. Auch in den vergangenen Tagen in Mosambik, ebenfalls eines der 10 ärmsten Länder der Welt, zitierte Franziskus immer wieder Passagen aus seiner Umwelt- und Sozialenzyklika Laudato Si. Noch auf keiner seiner Auslandsreisen hat Franziskus die Themen Ökologie und Armutsbekämpfung mit derartigem Nachdruck vertreten wie in diesen Tagen in Südostafrika, eine Region, in der Armut und Umweltzerstörung aus Sicht des Papstes drückende Themen sind. Heute in Madagaskar rief Franziskus dazu auf, das große Naturerbe der Insel zu verteidigen und forderte konkrete Schritte im Kampf gegen die Umweltzerstörung. Ihre schöne Insel Madagaskar ist reich an Biodiversität, die besonders durch die exzessive Entwaldung, die nur dem Vorteil einiger dient, bedroht ist. Der Waldabbau gefährdet die Zukunft des Landes und unseres gemeinsamen Hauses. Auch Madagaskar leidet unter Brandrodungen in seinem Urwald. Franziskus prangerte auch das Problem der Korruption an und nannte es einen zentralen Grund für soziale Ungerechtigkeit und wirtschaftliche Sorgen. Heute Abend wird Papst Franziskus in der Nähe der Hauptstadt an einer Gebetswache mit Jugendlichen teilnehmen, einem der religiösen Höhepunkte der Reise. Morgen früh wollen sie gemeinsam an gleicher Stelle eine Messe feiern. Zu dieser haben sich nach Angaben der örtlichen Kirche über 700.000 Menschen angemeldet.
Der Bericht von Jörg Seiselberg. Das ist ein Schock für Indiens Mondpioniere, ein herber Rückschlag für das Weltraumprogramm. Der Kontakt zum Mondlander Vikram ist wenige Kilometer vor dem Ziel abgebrochen. Silke Dietrich.
Erst lief alles nach Plan. Die indische Mondsonde war schon knapp 2 Kilometer über der Mondoberfläche. Dann ist der Kontakt zur Erde abgebrochen. Was genau passiert ist, müsse noch ausgewertet werden. Auf dem Mond zu landen, das war ein Prestigeobjekt von Indien. Die Mondsonde sollte in der Nähe des Südpols aufsetzen. Von dort aus sollten Untersuchungen des Mondbodens unternommen werden. Ein Mondfahrzeug sollte Wasservorkommen erforschen, die bei einer indischen Mondmission zuvor bestätigt worden waren. Im Jahr 2008 hatte das Land schon eine Sonde gestartet, die den Mond allerdings nur umkreist hatte. Nun wollte Indien unbedingt das 4. Land werden, das auch auf dem Mond landen kann. Bislang ist eine Mondlandung nur 3 Nationen gelungen, den USA, Russland und China. Die indischen Raumfahrtpläne bleiben ehrgeizig. Bis 2022 soll eine bemannte Raummission gelingen.
Ambitionierte Ziele beim indischen Mondprogramm. Und wir kommen hier in den Informationen zum Abend, am Abend zum Sport. So ist es richtig rum mit Matthias Friebe.
Ein guter Beginn, die Hoffnung auf den nächsten Schritt auf dem Weg zur alten Leistung und dann eine zweite Halbzeit, die viele Fragezeichen in die Gesichter der Fans machte. Das 2:4 der deutschen Fußballnationalmannschaft gestern gegen den Erzrivalen, gegen die Niederlande, ist ein herber Rückschlag. Michael Augustin über einen Tag der Ruhe vor dem nächsten Spiel am Montag.
Diese Niederlage war verdient, da waren sich Spieler und Trainer einig. Bundestrainer Joachim Löw bemängelte die vielen Ballverluste.
Normalerweise unser technisches Niveau kann besser sein, war zuletzt auch besser. Und dann sind wir zum Schluss natürlich auch irgendwie ausgekontert worden. Also Holland war druckvoller und technisch im Passspiel, in der Dynamik. Besser als wir.
Abwehrchef Niklas Süle sagte selbstkritisch, nach dem 1:1 habe die Mannschaft komplett die Kontrolle über das Spiel verloren und den Gegner zum Toreschießen eingeladen. Das DFB-Team erholt sich heute in Hamburg von der Pleite gegen die Niederlande. Die Spieler dürfen das Luxushotel an der Außenalster verlassen. Morgen geht's dann weiter nach Belfast, wo am Montag das EM-Qualifikationsspiel gegen Tabellenführer Nordirland ansteht. Die Nordiren haben bis jetzt alle 4 Spiele gewonnen, allerdings gegen die leichtesten Gegner in der Gruppe, gegen Weißrussland und Estland.
Nicht mit dabei ist Linksverteidiger Nico Schulz, der ist verletzt abgereist. Eine ausführliche Analyse zur Situation der deutschen Mannschaft gibt es gleich hier bei uns ab 19.10 Uhr in Sport am Samstag. Ganz schwierig ist die Ausgangslage für den amtierenden Europameister. Portugal muss heute Abend in Serbien gewinnen, sonst wird es knapp mit der direkten Qualifikation. Oliver Neuroth.
Es ist eine ungewöhnliche Situation für den sonst so erfolgsverwöhnten fünffachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Lief es 2016 noch blendend für seine portugiesische Nationalmannschaft, holte sie gar den EM-Titel, hat das Team diesmal einen Fehlstart hingelegt. Ein 0:0 gegen die Ukraine und ein 1:1 gegen Serbien. Portugal steht mit gerade mal 2 Punkten auf dem 4. Platz der Gruppe B. Hinter der Ukraine Luxemburg und Serbien. Trainer Fernando Santos sagt daher: Wir haben den Punkt erreicht, an dem wir alle verbleibenden Partien gewinnen müssen. 6 sind es noch, darunter das Auswärtsspiel heute gegen Serbien. Nur die beiden Erstplatzierten der Gruppen qualifizieren sich direkt für die Europameisterschaft. Für Trainer Santos ist klar, Portugal soll es als Gruppenerster schaffen. Und zwar dank der Fähigkeiten von Cristiano Ronaldo. Er sei fit und trainiere immer am Limit, so der Trainer.
Jubel bei den Formel-1-Tifosi in Italien. Beim Qualifikationstraining für den Heim-Grand Prix in Monza erobert ein Ferrari Startplatz 1. Jens Gideon berichtet.
Charles Leclerc ist der Mann der Stunde in der Formel 1. Nach Pole Position und Rennsieg vor einer Woche in Belgien jetzt also der beste Startplatz beim Ferrari-Heimspiel in Monza. Für den 21-jährigen Teamkollegen von Sebastian Vettel war es schon die 4. Pole Position in dieser Saison. Erneute Enttäuschung für den deutschen Vierfachweltmeister. Vettel selbst qualifizierte sich nur für Startposition 4. Die Plätze 2 und 3 in der Qualifikation von Monza gingen an WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton und seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Der vorhergesagte Regen könnte im Rennen morgen allerdings für sehr viel Unruhe sorgen.
Heute Abend ab 22 Uhr deutscher Zeit will Tennis-Superstar Serena Williams ihrer langen Rekordliste einen weiteren hinzufügen, nämlich Grand-Slam-Sieg Nummer 24. Tim Brockmeier blickt auf ein US Open-Finale der Gegensätze voraus.
Es wird ein in vielerlei Hinsicht ungleiches Duell, dieses Finalduell zwischen der 37-jährigen Williams und der gerade mal 19-jährigen Andreescu. Während Williams allein in New York zum 10. Mal im Finale steht, spielt Andreescu ihr allererstes Grand-Slam-Finale. Als die US-Amerikanerin 1999 ihren ersten Grand-Slam-Titel ebenfalls hier in New York holte, war die Kanadierin noch nicht einmal geboren. Gar keine Frage also, dass Williams als die haushohe Favoritin in dieses US Open-Finale geht. Es zweifelt im Grunde keiner daran, dass sie ihren 24. Grand-Slam-Titel holt und damit den gut 40 Jahre alten Fabelrekord der Australierin Margaret Court einstellt.
I would have thought it was a sick joke.
Als kranken Witz hätte sie es abgetan, wenn ihr das zu Beginn ihrer Karriere jemand gesagt hätte, so Williams. Eine Karriere, die gefühlt vor 5 Generationen begann und mittlerweile gespickt ist mit Superlativen.
Wir kommen noch vom großen Tennis zum kleinen. Bei der Tischtennis-Team-Europameisterschaft im französischen Nantes ist die deutsche Mannschaft Titelfavorit. In wenigen Minuten beginnt das Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich. Matthias Arians.
Spielerische Klasse und eine gehörige Portion Nervenstärke sind gefragt, wenn Deutschlands Tischtennisherren im Halbfinale auf den EM-Gastgeber treffen. Denn eines steht fest, das französische Publikum dürfte den Salle Sportive Métropolitaine in einen echten Hexenkessel verwandeln. Zumal Frankreichs Topspieler Simon Gauzy und Ex-Europameister Emmanuel Le Bessin an guten Tagen tatsächlich jeden Spieler in Europa schlagen können. Neben ihren spielerischen Qualitäten gelten sie zudem als sogenannte Heißläufer, die sich in einen wahren Rausch spielen können. Dennoch, die Chancen auf das Endspiel sind natürlich gegeben. Deutschland geht trotz des Heimvorteils der Franzosen als Favorit in diese Begegnung.
Und noch ein Ergebnis vom Basketball. 89-78, die deutsche Mannschaft gewinnt das WM-Platzierungsspiel gegen Senegal.
Vielen Dank, Matthias Friebe mit dem Sport. Und das waren die Informationen am Abend. Ein hoffentlich angenehmes Wochenende wünscht Sören Brinkmann.